Ja, sehr schön euch zu sehen. Ihr habt es im Schneechaos geschafft, hierher zu kommen. Das ist doch schon mal was Gutes fürs neue Jahr. 2026, ihr Lieben, ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage gehabt, gute Zeit mit Familie, Freunden. Vielleicht seid ihr auch einfach ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und ja, seid auch sehnsüchtig auf das, was vor uns liegt. Und falls du noch keinen Vorsatz für dieses Jahr hast, ich habe ein richtig gutes für dich. Ja, Bibel lesen, alles gut. Vor dem Gottesdienst mal eben das Handy auf stumm schalten. Das ist eine richtig gute Sache. Denn letztes Jahr haben die Handys sehr häufig in den Gottesdiensten, besonders während der Predigten, gebimmelt. Und hey, lass uns das doch mal als Gemeinde uns vornehmen. Hey, der Gottesdienst beginnt, ich schalte mein Handy auf stumm. Und das wird eine richtig gute Sache sein. Und jetzt tue ich eine richtig gute Sache und ich bete nochmal. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in dieses neue Jahr gehen dürfen mit dem Wissen, du bist da. Hey, wie schön ist es, all diese Worte dir zu singen, wer du bist. Und danke, dass du das auch für uns sein möchtest, Herr, in unserem Leben. Danke für dein Wort. Danke, dass du darin Leben sprichst für uns, Herr. Und ich bete, dass du mir heute ganz viel Gnade schenkst, dein Wort ja richtig auszulegen. Und ich bete für offene Herzen, Herr. Du hast für jeden Einzelnen was vorbereitet. Das kann ganz unterschiedlich sein, aber öffne unser Herz, da ganz feinfühlig zu hören auf deine Stimme. Amen. Mein Titel für heute: Womit gehst du in dieses Jahr? Olli hat schon angedeutet, ich habe mir die Gewohnheit gemacht, die Jahresauslosung immer wieder auszulegen. Und es geht heute um Erneuerung, ein Kennzeichen eines Christen. Und wer die letzten Wochen hier in den Gottesdiensten war, weiß, dass wir uns mit dem Römerbrief beschäftigt haben. Und allein in diesem Brief haben wir so viele Dinge erfahren, die in unser Leben gekommen sind, erneuert wurden, weil wir an Jesus Christus glauben und wir unser Leben ihm anvertraut haben. Wir haben neues Leben. Gott schenkt uns eine neue Identität. Er gibt uns etwas ganz Neues, seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt und uns erneuert immer mehr in das Bild Jesu. Und wir bekommen sogar eine neue Familie. All das tut Gott. Und auch die Jahreslosung spricht davon. Und ich glaube, es ist ganz passend, zum neuen Jahr über Erneuerung nachzudenken. Aber ihr wisst ja, das habe ich auch schon in den letzten Jahren immer wieder betont und deswegen möchte ich die Jahreslosung auch auslegen. Ein Vers, der aus dem Kontext gerissen ist oder wird, der kann alles sein, außer das, was er eigentlich aussagen möchte. Und deswegen schaue ich mir mit euch heute Offenbarung 21, die Verse 1 bis 6 an. Es ist das Buch Offenbarung und es ist der letzte Abschnitt des Buches. Es geht um die kommende Welt. Und vielleicht findest du dieses Buch interessant, vielleicht findest du es auch ganz merkwürdig, weil das, was dort geschrieben ist, so gar nicht unsere Lebenswelt trifft, wie es vielleicht in anderen Briefen ist, aber dieser Brief ist ein total praktischer Brief, denn es geht in diesem Brief darum, dass Menschen getröstet und ermutigt werden. Er öffnet den Hörern einen Hoffnungshorizont, die gerade Verfolgung und Leid erfuhren. Also Menschen, die Druck und Unterdrückung erlebten. Menschen, die für ihren Glauben verfolgt wurden, teilweise sogar ermordet. Und dennoch hatten sie eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die Gott vor sie stellt und ihnen darin sagt: Hey, halte daran fest. Wenn du daran festhältst, bist du befähigt, all dem, was vor dir liegt, dem entgegenzutreten. Und ihr Lieben, die gleiche Botschaft gilt uns heute Morgen und auch für 2026. Und deswegen lasst uns mal hineinschauen. Johannes schreibt da Folgendes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt des neuen Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. So viel erstmal. Die Gedanken, die scheinen uns ein bisschen fern. Neuer Himmel und eine neue Erde. Klingt erstmal ziemlich fremd. Warum? Und doch ist das eine unglaublich positive Passage. Sie spricht von etwas Neuem, das vor uns liegt, wenn auch noch weit in der Ferne. Und Neues hat ja sowas an sich. Es fasziniert uns Menschen grundsätzlich. Denn unsere Zeit scheint so zu sein, dass alles irgendwie so ganz schnell aus der Mode gerät. Zum Beispiel bei jedem neuen Schuljahr müssen wir neue Bücher kaufen. Wir können nicht von Vorjahrgängern die Bücher übernehmen, denn das, was die alten Jahrgänge gelesen, gelernt haben, das ist schon längst dahin, veraltet. Neues muss her. Oder Freunde, die nach uns Kinder bekommen haben. Was es alles für neue Erfindungen gibt. Wie Kinder besser schlafen können, was ihre Entwicklung fördert. Alles Dinge, die, als wir Kleinkinder hatten, es noch nicht gab. Und man fragt sich manchmal, wann ist das denn endlich mal am Ziel mit der Entwicklung, mit dem, was neu ist? Ist nicht irgendwann mal genug? Nein, es gibt immer Neues zu entdecken. Wir Menschen streben danach, immer Neues zu finden und herauszufinden. Und wisst ihr was? Diese Faszination, dieses Streben nach Neuem drückt eigentlich ein tiefes Bedürfnis von uns Menschen aus, nämlich das Bedürfnis nach Ewigkeit. Denn eins spüren wir alle, ich habe mich zur Weihnachtszeit ein bisschen mehr im Spiegel betrachtet, wir merken, wir verblassen. Ich habe mir heute Morgen so Hydro-Energy-Creme auf mein Gesicht gemacht, damit ich ein bisschen frischer für euch aussehe. Ja, es kommen Falten, bei mir graue Haare und wir alle merken, dass mit der Zeit unser Körper nicht mehr so will wie früher. Wir verfallen. Das ist eine Tatsache. Da kannst du sagen, was du willst, auch wenn du dich fit hältst. Wir verfallen und das ist normal und doch ist es unnatürlich. Es ist unnatürlich und deswegen streben wir irgendwie dagegen. Wir wollen neu bleiben und deswegen versuchen wir auch immer wieder aufs Neue, jedes Jahr aufs Neue Dinge in unser Leben zu integrieren, Neues hineinzubringen, damit wir neu bleiben, unverbraucht. Und doch müssen wir immer wieder uns eingestehen, wir können das Unvermeidliche maximal ein wenig hinauszögern. Die Natur ist der Vergänglichkeit unterworfen. In Römer 8, da möchte ich euch zu ermutigen, Römer 8, die Verse 18 bis zum Ende nochmal zu legen, denn die bringen es so stark auf den Punkt. Irgendwie in dieser Welt scheint nichts ihr Ziel richtig zu erreichen. Du setzt dich in ein niegelnagelneues Auto mit neuester Technik, Innovation und sobald du dich reinsetzt, ist das Ding gebraucht und zerfällt mit der Zeit. Alles in dieser Welt ist dem Verfall unterworfen und wir können das nur sehr schwer ertragen, weil da diese Sehnsucht in uns ist nach Ewigkeit. Wer gerade in dem Text aufgepasst hat, der wird darin viermal das Wort neu entdeckt haben. Neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Ich mache alles neu. Und doch ist für die Bibel neu, nicht einfach neu. Im Griechischen, worin das Neue Testament ja geschrieben ist, gibt es zwei Wörter zu neu. Es gibt einmal das Wort neos, und das bedeutet, dass es etwas gerade entstanden ist. Also es ist gerade zeitlich ganz neu. Und dann gibt es das Wort kainos, was bedeutet neu in der Qualität und Wesen, unabhängig von der Dauer, wie lange es existiert. Also neo ist etwas, das am Anfang total schön und strahlend und kraftvoll sein kann, aber mit der Zeit verblasst. Kainos bezieht sich auf eine neue Qualität, unabhängig von ihrer Dauer der Existenz. Und wisst ihr, Gott spricht hier von Kainos, nicht von Neos. Und was Gott uns in diesem Abschnitt sagen möchte, ist, dass er uns Kainos geben kann ohne Neos. Und das klingt erstmal ein bisschen abstrakt, aber es ist außergewöhnlich, weil es in dieser Welt das so nicht gibt. Unsere Welt, sie kennt nur Neos. Nur Neos ist etwas Neues. Ein neugeborenes Kind, ein neues Handy, ein neues Gebäude, neue Kleidung. Aber die Bibel sagt, in Gott wird alles immer neuer und neuer. Lebendiger, strahlender, kraftvoller, jeden Tag und das für immer. So ist Gottes Kraft, wenn sie in unser, in dein und mein Leben kommt. Überall dort, sagt die Bibel, wo Gottes Herrschaft aufgerichtet wird, wo sie Raum bekommt, dort entsteht Neuheit. Es ist etwas Natürliches, Kainos. Jesus sagt also, siehe, ich mache alles neu. Und wir Menschen, wir sehnen uns so sehr danach, weil wir dafür gemacht sind. Ewigkeit, etwas, das bleibt und unvergänglich ist. Aber weil der Mensch diese Neuheit Gottes nicht ohne Gott hat, sucht der Mensch diese Neuheit immer in Neos. Und vielleicht habt ihr das zur Weihnachtszeit gemerkt. Wir streben danach, ständig neues Zeug zu haben, um dieses Gefühl dieser Neuheit einen Augenblick zu spüren. Aber es verblasst. Ihr Lieben, wir haben meinen Kindern tolle Geschenke gegeben. Und dann hatten sie auch noch ein bisschen Geld bekommen. Und was war ihre erste Frage? Wann gehen wir in den Laden und kaufen was Neues? Ist das nicht verrückt? Und doch sind wir Menschen so. Wenn du mit Jesus schon einige Zeit unterwegs bist, dann wirst du vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon diese Erfahrung von Kainos gemacht haben. Die Erfahrung, wo Gott Erneuerung schenkt. Vielleicht hast du etwas schon ganz lange getan, aus Gewohnheit. Und auf einmal kommt Kainos hinein. In deiner Ehe, in deinem Dienst, vielleicht beim Bibellesen. Du hast etwas schon ganz lange gemacht. Und plötzlich spürst du eine ganz neue Qualität. Obwohl das, was du tust, dasselbe ist. Das ist Kainos. Wisst ihr, mir geht es jedes Mal so bei der Heiligabendvorbereitung. Wir haben ja vor kurzem Heiligabend gefeiert. Und jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, ist meine erste Frage, Gott, was soll ich den Leuten erzählen? Was sie nicht schon wissen. Und jedes Mal, wenn ich mich hinsetze und mein Herz für diese Botschaft öffne, erlebe ich jedes Jahr, es ist eine unglaubliche Zeit, jedes Jahr aufs Neue, wie diese Botschaft mich so tief in meinem Herzen trifft, tiefer und kraftvoller als je zuvor. Und das, obwohl es jedes Jahr dieselbe Botschaft ist, Gott wird Mensch. Aber das ist Kainos. Und Gott zeigt uns in diesem Abschnitt, wozu er in der Lage ist, was er in unserem Leben tun kann. Selbst bei Dingen, wo wir das Gefühl haben, dort wird nie mehr Erneuerung passieren. Das ist Kainos. Und das hält Gott für uns bereit. Aber in dieser Passage werden zwei unterschiedliche Kainos angesprochen. Besser gesagt, zwei unterschiedliche Zeiten. Am Anfang spricht die Passage von einer Neuheit, die kommen wird, und im zweiten Teil von einer Neuheit, die wir jetzt erleben können. Und diese beiden möchte ich mir mit euch heute anschauen, den ersten Teil etwas ausführlicher, nicht, dass ihr Angst kriegt, dass ich 2026 zu lange predige. Und den zweiten Abschnitt ein wenig kürzer. Aber was sagt uns Gott von dem Neuen, was kommen wird? Und viel wichtiger die Frage, was hat das mit unserem Heute zu tun? Also im ersten Teil geht es um einen neuen Himmel, um eine neue Erde, um ein neues Jerusalem. Und in Römer 8 erfahren wir, wie gesagt, lest euch das gerne nochmal durch, aber wir haben heute nicht so viel Zeit, spricht davon, dass diese Welt der Vergänglichkeit unterworfen ist. Die Bibel sagt sogar, die Welt ist Sklave der Vergänglichkeit. Sie kommt da nicht raus und sie wird zerfallen. Und deswegen sehnt sich die ganze Schöpfung nach, sie schreit regelrecht danach, nach diesem Moment, der uns hier beschrieben wird. Denn ein neuer Himmel und eine neue Erde, wenn wir sie sehen, werden wir erleben und erfahren, dass die Natur frei ist. Und wofür soll sie frei werden? Sie wird frei, das sein zu können, wozu es berufen ist, es sein zu können. Sie wird frei sein, das sein zu können, wozu Gott sie berufen hat. Jetzt, in der Welt, in der wir leben, ist sie es nicht. Und auch wir nicht. Ist es nicht unglaublich, diesen Schnee zu sehen? Natürlich, mit dem Auto hat man ein bisschen Angst. Aber wenn man so in die Status reinguckt, jeder hat Schnee gepostet. Wunderschön. Auch, da waren auch ein paar schöne Schneemänner dabei. Also aus Schnee kann man auch was sehr Schönes machen. Aber unglaublich schön, wenn alles so in Weiß eingedeckt ist. Aber so schön all das ist, die Landschaften, die Meere und auch der Mensch, sie alle sind nur ein blasser Schatten von dem, was sie sein können und sein werden, wenn Jesus eines Tages wiederkommt und alles erneuern wird. Warum ist das so? Warum erleben wir das jetzt nicht so? Römer 8 sagt ganz klar, weil die Welt und der Mensch nicht mehr im Einklang mit Gott ist. Die Welt ist nicht mehr im Einklang und die Bibel zeigt uns, was für ein Ausmaß die Sünde in dieser Welt angerichtet hat. Alles ist aus dem Gleichgewicht geraten und es kann nicht einfach aufgehoben werden und deswegen sehnt sie sich so sehr nach Erneuerung. Wisst ihr, wir hatten mal einen Opel Astra. Und der hat seine Dienste getan, war ein treues Auto gewesen. Und eines Tages sind wir losgefahren und das Ding hatte, also eine Zündkerze war kaputt. Und das hat man nicht gesehen. Das Auto sah ganz normal aus, aber wenn du damit gefahren bist, hast du es gespürt. Das Ding hat erstmal hat es natürlich weniger Leistung gehabt, aber das Ding hat wie verrückt getuckert und mit der Zeit hat man mir gesagt, hey, wärst du jetzt nicht in die Werkstatt gekommen, dann wäre dein Auto langfristig beschädigt. Und so sagt Römer 8 uns, ist die Erde und so ist auch der Mensch im jetzigen Zustand. Wir sind immer noch Menschen, das ist immer noch die Erde, aber sie zerfällt aufgrund der Sünde. Und deswegen das, was uns Johannes hier vor Augen malt, was Jesus ihm zeigt, ist etwas, nicht einfach etwas, was schöner sein wird. Nicht etwas, was einfach nur frei von der Sünde sein wird, sondern es wird ganz anders sein. Es wird diese neue Welt, dieser neue Himmel wird eine Schönheit besitzen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Weil diese neue Welt unbefleckt von der Sünde und ihren Folgen ist. Und wer mal am Anfang der Bibel geschaut hat, ich glaube, der Garten Eden, der war so ein Vorgeschmack auf das, was auf uns warten wird, was Gott erneuern wird. Aber nicht nur die Natur, sagt die Bibel, wird erneuert, sondern auch wir Menschen. Die Neuheit, die wir bekommen werden, die wird an sehr vielen Stellen im Neuen Testament beschrieben. Und eine davon finden wir zum Beispiel in 1. Korinther 15, Vers 44. Und dort heißt es, oder sagt Paulus, es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Das, was wir jetzt sind, ist ein natürlicher Leib. Und wenn Jesus wiederkommen wird, werden wir auferweckt zu einem geistlichen Leib, sagt die Bibel. Und das können wir uns so nicht vorstellen. Aber wenn wir so ein bisschen uns da versuchen, hineinzuversetzen, dann müssen wir uns Jesus anschauen nach der Auferstehung. So kann ich mir vorstellen, wird es ähnlich aussehen. Denn als Jesus auferstanden ist, da war er nicht einfach Geist, sondern er aß mit seinen Jüngern. Er zeigte ihnen die Wunden und die Jünger durften seine Wunden vom Kreuz anfassen. Und doch war es ihm möglich, auf einmal in einem Raum zu sein bei seinen Jüngern, den sie verschlossen hatten, weil sie sich versteckt haben. Auf einmal war er da. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen und auf einmal war er wieder weg. Wir können uns das nicht vorstellen. Und doch, was die Bibel uns zeigt, ist, das, was vor uns liegt, ist etwas ganz anderes. Und es ist viel herrlicher, als wir uns nur erahnen können. Heute ist das anders. Heute steht der Mensch und auch wir so oft im Widerspruch. Körper, Geist und Seele, irgendwie passt das so oft nicht zusammen. Das, was wir innen drin haben, das, was wir nach außen zeigen, irgendwie ist es nicht im Einklang und das ist die Folge der Sünde. Aber ein geistlicher Leib bedeutet, dass Gott uns einen neuen Körper schenken wird. Und dass dann alles mit bei uns im Einklang sein wird. Nicht mehr diese inneren Kämpfe, diese Widersprüche, sondern wir werden eine ganz andere Art zu leben haben. Es ist uns etwas ganz anderes ermöglicht. Wir können das sein, was Gott wirklich an Potenzial in uns gelegt hat, was er uns gegeben hat, wenn er uns verherrlicht. Das sagt die Bibel, das wartet auf uns. Das wird Gott erneuern, wenn Jesus wiederkommt. Und die Frage ist doch, so schön das auch alles klingt, was für einen Nutzen hat das für dich und für mich in Bezug auf 2026? Auf unseren Alltag? Wisst ihr, die Bibel, da geht es nicht darum, dass wir uns viel Wissen aneignen. Dass wir sagen, alles klar, jetzt wissen wir, wie das später aussieht, aber heute sieht es doch so anders aus. Sondern Gott gibt uns diese Wahrheit, damit sie Einfluss darauf hat, wie wir leben. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass dieses Wort an Menschen geschrieben wurde, die standen entweder schon drin oder davor, verfolgt zu werden. Diese Menschen standen davor, tiefste Traurigkeit und Schmerzen zu erfahren. Was für einen Nutzen hat das für sie für etwas, was erst weit in der Ferne liegt? Und doch, wenn wir uns die Berichte aus der Kirchengeschichte anschauen, dann bezeugen sie davon, dass der Trost dieses Buches, die Ermutigung dieses Buches wirklich in ihrem Leben Einfluss gehabt hat. Müsst ihr euch mal anschauen, das ist sehr spannend, Kirchengeschichte. Wir lesen von Menschen, die singend in eine Löwengrube gegangen sind. Wir hören von Menschen, die auf einem Scheiterhaufen Lobpreis machten, weil sie eine Hoffnung besaßen, die ihnen keiner nehmen konnte. Und sie deswegen mutig diesen Dingen ins Auge schauen konnten. Das ist eine Tatsache. Was denkt ihr, wie konnte sich das Christentum so sehr ausbreiten, obwohl es so angefeindet wurde? Weil Menschen sahen, was für eine Kraft diese Botschaft in dem Leben der Menschen bewirkte. Sie sahen nicht, dass diese Menschen frei waren von Problemen und Schwierigkeiten. Sie sahen auch nicht großen Wohlstand bei den Leuten oder dass sie nur von so Gesundheit strotzten. Aber wie die Menschen mit den Schwierigkeiten umgehen, die durch ihren Glauben auf sie zukamen, wie sie mit Verfolgung umgingen, Widrigkeiten, Gewalt oder Verleumdung. Wisst ihr, diese Christen, sie hatten eine ganz andere Zielrichtung und sie hatten eine ganz andere Hoffnung und auf diese waren sie ausgerichtet. Es war etwas völlig anderes. Etwas völlig anderes, was Menschen sonst so hier in dieser Welt kannten. Und mit dieser Wahrheit in ihrem Herzen lebten sie konsequent aus diesem Ziel, aus das, was Gott ihnen vorausgesagt hat, heraus. Und die Nichtchristen, die sahen das. Die sahen diese Menschen und sie fragten sich, hey, woher kommt das? Woher nehmen die das, so leben zu können? In solch einer Situation. Wisst ihr was? Wir haben dieselbe Hoffnung. Wir haben dieselbe Hoffnung wie die ersten Christen. Und wie die ersten Christen wird auch uns dieses Wort zugesprochen. Aber was machen wir damit? Was machen wir mit dieser Wahrheit? Ist sie einfach für uns Wissen? Oder ist sie etwas, das wir mitnehmen in dieses Jahr? Wie begegnen wir diesem Jahr? Den Aufgaben, den Herausforderungen oder auch dein Problem? Wie wirkt sich diese Wahrheit, die Johannes hier aufgeschrieben hat, auf die Art, wie du lebst, heute aus? Die ersten Christen zeigen uns, ihnen hat diese Wahrheit ausgereicht, um ein verändertes Leben zu führen. Ein Leben, das gestrahlt hat in den schwierigsten Situationen. Und diese Wahrheit, wir haben sie auch. Sie ist uns gegeben. Aber egal, ob diese Wahrheit gerade in dir brennt oder ob sie gerade nur Theorie in dir ist, du kannst einfach damit beginnen, es für dich anzunehmen. Wahrheit beginnt in unserem Leben immer damit, sie in unserem Leben anzunehmen. Wir können anfangen, darüber nachzudenken. Was bedeutet das wirklich, dass Gott all das für uns bereithält? Und wir können es immer mehr versuchen zu verstehen. Damit kann es anfangen. Wisst ihr, Paulus und Petrus, sie sprechen wie Johannes von dieser Hoffnung. Und ich möchte euch noch einen Vers zitieren aus Römer 8, Vers 18. Da sagt Paulus Folgendes. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Paulus spricht von einer Überzeugung. Überzeugt sein. Und das Wort kann man auch mit rechnen übersetzen. Also zählen, berechnen, was man wirklich hat. Und wenn du so auf 2026 schaust, hast du dich schon mal gefragt, was du wirklich hast. Was du hast, um diesem Jahr zu begegnen. Paulus rechnet es dir vor. Er sagt, das, was ich jetzt erlebe, und ich kann euch sagen, das war kein Zuckerschlecken. Er sagt, das geht überhaupt nicht ins Gewicht zu dem, worauf er hofft. Und was Gott ihm versprochen hat. Was ist das zu all dem, was Gott mir gibt und für mich bereithält? Wisst ihr, Paulus sagt uns hier, wir Christen, wir müssen lernen zu rechnen. Und wir Christen müssen in der Lage sein, auch für dieses Jahr Dinge gegenüberzustellen und zu prüfen. Hey, vielleicht bin ich gerade krank. Das ist nur ein Beispiel, ich bin nicht krank. Aber wisst ihr was? Die größte Krankheit, die Sünde, hat Jesus in meinem Leben geheilt. Und eines Tages wird Gott mir einen verherrlichten Körper geben, der frei ist von allem Schmerz und Leid. Vielleicht hast du gerade Schulden. Vielleicht hast du nicht gerade viel, gerade nicht viel. Und deine Frage ist, hey, wie komme ich dieses Jahr um die Runden? Und ich möchte dir nicht sagen, finde dich einfach damit ab, auch nicht mit Krankheit. Wir haben einen Gott, der heilt, den wir um alles bitten dürfen. Aber wisst ihr was? Die größte Schuld, die Sünde, die hat Jesus bereits beglichen. Und egal, wie viel du aus deinen Augen heraus hast, du besitzt viel größere Reichtümer gegenüber eines Milliardärs. Das sagt uns die Bibel. Wir haben dieselben Reichtümer, die die ersten Christen hatten und die so einen Unterschied in dem Leben von ihnen machen. Aber rechnest du? Rechnest du mit diesen Dingen? Paulus, Johannes und auch Petrus sind sich sicher, wenn wir lernen zu rechnen, wenn wir lernen zu prüfen und die Dinge gegenüberzustellen, anzunehmen, das, was du hast und was du bist, sind sie sich sicher, dass du kein Problem haben wirst, dem, was das, was vor dir liegt, so ungewiss es auch sein mag, dem gegenüberzutreten. Es wird dir in einigen Situationen Gelassenheit schenken, bei Dingen, die du vielleicht sowieso nicht ändern kannst. Aber es wird dir gleichzeitig Zuversicht geben, trotzdem vorwärts zu gehen. Wisst ihr, das haben uns die ersten Christen vorgelebt. Ein Leben in Hoffnung verändert die Art und Weise, wie wir heute leben. Dazu ermutigt uns dieser Text. Und trotzdem, jetzt komme ich zum zweiten und letzten Punkt und ich halte ihn kurz, gibt dieser Abschnitt uns etwas ganz Konkretes für unser Heute. Wir möchten noch mal Vers 5 lesen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Vielleicht hast du es auch gemerkt, diese Worte sind in der Gegenwartsform. Jesus sagt hier nicht, ich werde, sondern ich mache. Und ihr Lieben, was nehmen wir uns Jahr für Jahr alles vor? Was sich ändern soll, was wir besser machen wollen? Aber Jesus sagt nicht, ich will und ich würde gerne, sondern Jesus sagt, ich mache. Er macht. Und er sagt uns für dieses Jahr, ich mache alles neu. Und das Interessante ist, von wo aus spricht er das? Vom Thron aus. Vom Thron aus. Nicht mehr vom Kreuz, sondern er spricht das vom Thron aus. Der, der eines Tages alles erneuern wird, der eine Schönheit und Herrlichkeit hineinbringen wird, wie wir sie vorher noch nie gesehen und wahrgenommen haben. Er hält heute schon Kainos für unser Leben bereit. Das, was einmal sein wird, hat er auch heute schon für uns. Nicht den verherrlichten Körper, auch nicht das Versprechen jetzt schon, dass jede Träne, jeder Schmerz und jedes Leid vergangen ist. Das ist nicht die Verheißung für heute. Auch wenn ich dich ermutigen möchte, was auch immer du durchlebst, geh damit zu Gott. Aber die Neuheit, die uns gerade so schön dargestellt wurde, sie beginnt schon jetzt in unserem Leben. Neue Hoffnung, neue Kraft, neue Liebe, neue Hoffnung. Warum können wir uns so sicher sein, dass das für dieses Jahr für uns bereit liegt? Weil es von dem kommt, der auf dem Thron sitzt. Weil es von dem kommt, der auf dem Thron sitzt. Und wisst ihr was? Es kommt in dem Maß in unser Leben, in dem wir uns unter die Herrschaft Jesu Christi stellen. Es kommt in dem Maß, in dem wir anfangen, ihm Vertrauen zu schenken und seinem Wort gehorsam zu sein. In diesem Maße richtet sich nämlich sein Reich und seine Macht in unserem Leben auf. Denn wir müssen eins wissen, das Reich Gottes ist ein Königreich. Und überall dort, wo er regiert, dort breitet sich sein Reich aus. Und er hat uns die Freiheit gegeben, zu entscheiden, in welchem Maße er in unserem Leben regiert. Hey, wenn du gerade nicht viel von diesem Kainos, die Band darf gerne schon auf die Bühne kommen, wahrnimmst, wenn du in deinem Alltag deine Kraft, deine Liebe, deine Geduld so wenig Erneuerung erfährst, dann sagt die Bibel ganz klar, geh zum Thron. Geh zum Thron. Und du kannst Gott ganz ehrlich sagen, wo es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du dich ihm nicht unterordnen willst. Du kannst ihm ganz ehrlich erzählen, wo er nicht König in deinem Leben ist. Warum auch immer. Aber im gleichen Atemzug kannst du zu ihm sagen, aber Herr, ich wünsche mir, dass du Herr in diesem Bereich wirst. Ich wünsche mir und ich bete, dass du dein Königreich in diesem Lebensbereich aufrichtest. Und eins kann ich dir versprechen, wenn du es mit einem ehrlichen Herzen betest, dann wird dieses Kainos in dein Leben fließen. Das kann ich dir zusagen. Denn wisst ihr, wem gibt Jesus aus der Quelle des Lebens? Magst du noch mal den letzten Vers anschmeißen? Hat jemand aufgepasst? Der, der alles richtig macht? Ist es der, der alles richtig glaubt? Sind es die guten Menschen, denen Jesus aus seiner Quelle gibt? Wenn du dir Römer den Brief angeschaut hast, dann weißt du, es gibt keine guten Menschen. Nein, Jesus sagt, dem Dürstigen. Dem Dürstigen gibt er aus der Quelle. Menschen, die nach ihm dürsten und die sagen, Jesus, ich brauche dich. Hier ist alles verrückt, mein Leben ist nicht im Einklang, alles ist aus dem Gleichgewicht, aber ich brauche dich. Und es dürstet mich nach deinem Kainos. Es dürstet mich nach Erneuerung, die du für mich bereithältst. Das ist es, womit es beginnt. Mit einem einfachen Gebet, ich brauche dich. Und das tun wir, wenn wir uns zum ersten Mal dafür entscheiden, Jesus als unseren Retter anzunehmen. Aber es bleibt fortführend als Nachfolger Jesu. Hey, ich brauche dich. Und wenn du dich nach Kainos sehnst, nach Erneuerung, die bleibt, Tag für Tag, immer mehr und immer neuer, dann möchte ich dich ermutigen, dein Herz 2026 dafür zu öffnen, Jesus als den König zu behandeln, der er ist. Ihn kennenzulernen als den König. Was es bedeutet, wenn er in unserem Leben herrscht, wenn er Dinge ordnet, seine Erneuerung hineinbringt und ganz neue Dinge in unser Leben aufbaut, in Bereichen, die wir uns gar nicht vorstellen konnten. Geh zum Thron und erfahre, wie er dein Leben erneuert. Und ich möchte dich ermutigen, auch für dieses Jahr, öffne dein Herz für diese Wahrheit, die Gott in der Zukunft für dich bereithält. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, eine neue Menschheit. Lass diese Wahrheit, die Art und Weise, wie du heute lebst, prägen. Und es ist so wichtig, das, was wir gerade durchleben, ob es gut ist oder schwierig ist, das bestimmt nicht unser Leben, sondern das, was Gott uns für die Zukunft versprochen hat, was er uns zugesagt hat, was uns keiner nehmen kann, all denen, die ihn lieben. Ich liebe es immer, auf dieses neue Jahr zu schauen und zu wissen, hey, Gott ist da. Und wir haben heute gehört, er ist der König. Er ist das A und das O. Er ist der Anfang und das Ende. Und er sichert dir heute zu, jedem, der dürstet, den gibt er aus seiner Quelle lebendiges Wasser umsonst. Hey, was für ein starkes Jahr liegt vor dir. Und ich sehne mich danach, wie an Weihnachten, noch mehr Tiefe, noch mehr Wahrheit, noch mehr Erneuerung, weil er gut ist. Und ich möchte dich ermutigen, lass das Jahr nicht einfach so an dir vorbeiziehen, sondern er macht alles neu. Und er liebt es, Dinge neu zu machen. Nicht einfach nur Neues hineinzubringen, sondern vielleicht eine Liebe, die in dir erkaltet ist, wow, ganz neu aufsprudeln zu lassen. Etwas, wo du Hoffnung aufgegeben hast, ganz neue Hoffnung in dein Leben zu bringen. Das hält er für dich bereit und ich möchte dich ermutigen, streck dich danach aus und er wird dich nicht enttäuschen. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen und vielleicht ist es für dich gut am Platz, dich auf Gott auszurichten, aber wir haben auch Beter, die für dich bereitstehen, gerne für dich zu beten, dich zu segnen. Vielleicht möchtest du auch Gott was hinlegen, fühl dich da ganz frei und ich möchte noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es wahr ist. Und ich danke dir, dass du nicht nur ein Gott im Hier und Jetzt bist, sondern dass du auf dem Thron sitzt und dass du uns Wohnungen bereitest, wo wir einmal wohnen werden. Wir danken dir, dass du uns eine Zukunft bereithältst, Herr, die wir uns gar nicht vorstellen können, die viel schöner und herrlicher sein wird als das, was wir kennen. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst, zu verstehen, was diese Wahrheiten für unser Leben bedeuten und was sie für einen Unterschied in der Art und Weise machen, wie wir leben können, Herr. Herr, ich danke dir, dass du der Gott der Erneuerung bist und dass das auch heute uns gilt. Und ich bete hier für jeden Einzelnen, den es dürstet, Herr, dass du sein Herz anrührst, dass du Glauben schenkst und wir dieses Jahr erleben, was es bedeutet, wenn du alles neu machst. Amen.